when I do speak to, say, Americans, particularly Americans involved in deep tech or industrial technology, so many of the areas that Germany is so strong, about Europe, Munich is the first place that they think about.
Globally, more than 8 billion have been invested in private fusion companies, but less than 4% have been invested in companies within the EU. And that cannot be our fair share here.
Deep tech cannot be seen standalone in this country. It needs to be seen integrated with small and medium-sized businesses.
Everybody shouldn't complain about things, but aim for making the cake bigger for everybody, right?
Ihr hört Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus von 1E9, eurer Community für Zukunftsoptimismus.
Willkommen zurück. Thomas und Thorsten hier, nächste Episode Deep Tech Unlocked. Und nachdem wir doch jetzt die eine oder andere Episode hatten, die mal tiefer zum Beispiel in den Gesundheitsbereich eingestiegen ist, in die Rolle eines Investors, in die Rolle aus der Corporate Entscheiderzentrale heraus, widmen wir uns heute wieder stärker der Perspektive des Gesamtökosystems. Und Thomas, ich habe dir ein paar Zahlen mitgebracht heute, um das Ganze einzuleiten. Die erste wäre aus dem deutschen Startup-Monitor von 2024 und sie besagt, dass nur 37,5% der Startups die Kooperationsmöglichkeiten mit etablierten Unternehmen als gut bewerten.
Oha, das klingt erstmal gar nicht so viel.
Das ist korrekt und wir sind übrigens in einem negativen Trend, denn 2023 waren es noch 40,5. Die Startups halten die Konzerne für langsam, risikoavers und sogar schwerfällig. Sie würden sich wünschen, mehr Pilotprojekte, Open Innovation Formate und Partnerschaften stoßen aber leider auf lange Entscheidungswege und Risikovermeidung. Und übrigens haben sie an das Gesamtökosystem der Politik auch ein paar Anforderungen und Wünsche. Und zwar insbesondere Strukturreformen. 59,5% fordern eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Fast genauso viele die Digitalisierung der Verwaltung. Und weiters besseren Kapitalzugang, attraktivere Mitarbeiterbeteiligung, Fachkräftezuwanderung. Und das sind doch alles Hausaufgaben, die wir als Gesamtökosystem machen müssen, um Startups überhaupt den Weg zu ermöglichen.
Und die es ja auch schon länger gibt eigentlich. Ne? Wenn man die Liste der Themen, die du gerade genannt hast, hört, hat man das Gefühl, das sind auch Evergreens ein Stück weit.
Und wir beide ohne Absprache, das ist eine fantastische Überleitung. Denn heute wird es kein Einzelinterview geben, sondern du hast ein Panel moderiert. Und zwar bei dem 1E9 Festival in diesem Jahr in 2025. Und der Titel war Finally Unlocking Germany's Deep Tech Power. Und das Finally hat mich so zum Schmunzeln gebracht zu genau diesem Punkt. Warum eigentlich Finally? Bedeutet das, dass wir eigentlich schon länger genau über dieses Thema reden. Du hast es moderiert. Wir hören rein und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nun auch.
All right. So welcome everyone to this panel, where we will follow the footsteps of Greek philosopher Socrates, who famously said, "The unexamined life is not worth living." And this is why we are set and ready for an honest examination and self-reflection about Germany's innovation system. And of course, we are particularly interested in a very old paradox, saying that, well, we have all the ingredients in Germany. We have the science, we have the brains, we have the engineers and everything. And at the same time, when we look for global tech champions built here, there are still very few and we are far between. So the question now is, what is holding us back and how do we break through? And these are the questions I will discuss with a great panel. On stage with me are four people who live and breathe deep tech. First of all, Heike Freund, who is with Marvel Fusion, leading a moonshot mission to bring us fusion energy, hopefully someday. We have Brett Bivens, who is the head of research at July Fund, a transatlantic tech investor. And Brett, happy Independence Day, by the way, to you and all the American fellows. Great that you're here. Herbert Mangesius, who is not only the host or co-host of this festival and a co-founder of 1E9, but also general partner at WeSquared Ventures, an investor in Frontier Tech based here in Munich. And Thomas Sattelberger, who is a long time executive in German corporations, who turned politician and finally became an innovation activist, if I may say so. And Thomas, to start with you, you're probably one of the most outspoken critics of the German innovation ecosystem. And I wonder, let's say on a scale from 1 to 10, How much are we fooling ourselves about our innovation performance, particularly in deep tech?
I would say probably 3 to 4.
That's
quite
good.
On a scale from 1 to 10, and 10 being the best.
10 being we are fooling us completely.
Yeah. And no.
So one is super realistic,
well,
and 10 is we are fooling us completely.
Fooling us completely, I probably would say 7 to 8.
7 to 8, okay. Can you explain?
7 to 8. Now you just said very nicely we have all the ingredients. I would doubt that. Because if you look at the state-owned research, Max Planck, Helmholtz, Fraunhofer, you see those are extremely old institutions who never transformed themselves. So you don't want to have ingredients who go back to emperor's time in Germany. And they are increasingly innovation weak. I got very much involved in Max Planck innovation, and they were so weak. They do basic research. But to be very honest, naturally we need Nobel Prize winners nowadays, but more we do need really deep tech innovations. And Max Planck is supposed to be really to be one of the drivers of that. And it's not performing. So Max Planck Förderverein built up a parallel organization, and now they are conflicting with each other in a very German way. Now, if we look at the founder scene, we have one very specific issue. Deep tech cannot be seen standalone in this country. It needs to be seen integrated with small and medium-sized businesses, because we have two leverages which we have to undertake. On the one time, build up new business, and on the other side, transform old business. And increasingly, deep tech is being seen as a standalone. Unfortunately, a lot of VCs also see deep tech as a standalone. But we have to be very clear, if we are not able to transform the SMUs in this country, all the exits will be out of Germany. I'm concerned about that. And so I came to the conclusion 7 to 8, because we don't have the ingredients.
We don't acknowledge this as a fact and as a starting point, yeah. Maybe. So, Heike, you are in the midst of it all, actually. And Fusion Energy is, of course, a moonshot project. And you're having many ties to industry and maybe even to some of the companies that Thomas had in mind. Could you share some insights into the challenges you are facing with this moonshot mission in Germany?
Yeah, definitely. So the ones who aren't aware of what we do at Marble Fusion, we work on commercializing fusion energy. Fusion energy being the opposite of fission, so not tearing atoms apart, but fusing them together. We are using lasers to do that. And I mean, that is a CO2-free, safe and reliable energy source that we would definitely need in Germany that could transform the whole industrial location of Germany. So I would say a very big moonshot deep tech topic. And what Thomas just said, many of these topics resonated very well with me, because on the one side, I do agree we have smart minds here and we have great talent. I also do see that we have a good industrial base. For example, we work with Siemens Energy, who are a world leader in power plant technology. So there's a good industrial base, there is good talent. So those ingredients we have. But when it comes to funding, when it comes to regulatory frameworks, we face real challenges. And to put some numbers on those, globally, more than 8 billion have been invested in private fusion companies, but less than 4% have been invested in companies within the EU. And that cannot be our fair share here. I would would love to see 20%, 30% of private global capital coming into the EU because we have great companies here. And so that, and I guess we're going to talk more about this later on this panel, but that's a topic we need to address if we say we finally want to unlock Germany's deep tech power. Second topic is innovative or innovation-friendly regulatory frameworks. If I look in the fusion space, we see that both the US and the UK have already issued regulatory frameworks, very clearly saying that they will not regulate fusion like fission because it's not the same technology. And that really unlocked investments again in those countries. And it's something where we are now also pushing the German government to go in the same direction. Fortunately, the new coalition contract actually now also has a sentence that they want to work on this regulatory framework to regulate fusion outside of the current Atomgesetz. It also has the big ambition to build the first fusion reactor globally in Germany, the current coalition contract. And it also states that we should have more funding programs milestone-based for moonshot projects. So I would say the ambition is there right now, but now we really need to take action because otherwise we are not going to unlock that power.
So it's all about execution, right? So, and you touched.
Yeah, but I would also agree, like, you always need to have the ambition first,
sure.
Right?
Ambition
the ambition
first.
Is there and the vision is there. And it feels like all the stars are kind of aligned when it comes to fusion right now between the EU. Ursula von der Leyen mentioned in Davos that fusion should be one technology where Europe needs to be leading. In Germany, we have it in the coalition contract. Lots of support from Bavaria as well. But so ambition is step
sure.
number one. But
sure.
if we don't have like the execution and pass towards it, then it's not going to happen.
Doesn't mean anything, right? And you already touched on some of the pain points, and one of it is certainly funding. And Herbert, I wonder what frustrates you as an investor most about the German ecosystem?
Well, I'm not so frustrated.
That's good.
I think there are many aspects and they were touched upon maybe to give a different perspective also. So I think we tend to talk about with politicians and about what should have happened earlier, what we need to do now and create urgency on a political level and ask for politicians to solve problems on funding, for instance. We need more money, right? And I think it's wrong. I mean, even if you get to such programs, it takes so long. It's such a hassle. And even if you get the money, just the accounting practice of proving that you spend it properly, it kills a company, right? You need velocity. You need a market. You need to partner with the private industry. You need to build clusters. And in the end, I think this is a mindset problem. I was just yesterday talking about, it's an entrepreneur now in defense coming from somewhere, but it's an entrepreneur who is active also in Europe. He came from Russia. He was in the US. He was kicked out here and there. And he has built massive production of drone systems, supported Ukraine, for instance. And nobody could give money to such a person because of Russian origin, certain other problems. And still, he was probably the first one here in Europe to build a production capacity for such a conflict. And nobody asked him to do that. So yesterday I discussed about this, but what I want to say here is I was very impressed by the mentality, the mindset, having a clear goal, a vision, and finding solutions, right? And the solution can't always be the same. And by same, I mean asking politicians for money or asking for, I don't know, taxpayer instruments to set up growth funds and then everything is solved. That can't be the solution.
Can I add just one thing
sure.
to that? I don't think we are asking for public money to fund fusion. It's for like setting the right incentives in place that more private money comes to Germany. So more private investments flowing
yeah.
into Germany.
So maybe one point on that, because I didn't mean to be against fusion and private and public and whatever. But I mean, to make one positive statement about fusion. So I think fusion it's a great thing. If you see also from 19 and the magazine, how incredibly well that topic resonates in the population, space topics, by the way, as well. Just utilize it, you know. I mean, democracies are for people, and these are topics that people somehow love, right, to read about and engage. It's there's a fascination, so use it. And when I look into progress, like there were these big scientific endeavors through old institutions, there is ITER in France as well. And if you see by what multiple kind of money was miscalculated, budgets miscalculated, and still we haven't seen anything. And just look at the progress in fusion technologies and innovation the past 5 years, from where it turned from purely publicly funded into private operations, right? Yep. And I think to see how much progress there is with much less money than was spent previously is a case for maybe a novel way of dealing with, these big ambitious moonshots projects, which originally were a state endeavor. Yeah, and figure out competition, right? Private, then find private-public partnerships, I don't know what, build supply chains, build ecosystems, you need SMEs and all of that to get this to work. I'm not saying you shouldn't ask for permission, but I think it's an interesting new model how you deal with moonshot projects, and the progress we made with a limited amount of private capital makes the case.
But Herbert, you talked about ITER in southern France. We need to kill those projects, those state-owned multinational projects, which eat up billions of euros. And that is a key issue. If you have a scarce budget, you need to kill things if they are in vain. Actually, personally, I even think the Teilchenbeschleunigeranlage in Darmstadt should be killed. It eats up 80%. It's German money.
Actually, I love your way of thinking. At the same time, when you talk to people in the space, even startups, they're saying that there is an incredible value in these kind of projects, providing research results, which are extremely important even before the competition starts to draw from them. So I guess there are at least two sides to this. And before we maybe go deeper into this, I want to bring Brett in here, because I guess we need some outside in perspective. And I know that you know Germany quite well, and at the same time, you might have an outside in view. And there is a nice quote by British journalist Wickham Steed, who is a very controversial figure, but he had a nice phrase saying, "The Germans dive deeper, but they come up muddier." And I think what he wanted to say is that we really love to examine things very thoroughly, go below the surface. And at the same time, after deep investigation, we emerge even more confused. So I wonder, are we overcomplicating things? And what are maybe the biggest blind spots in our self-examination here in Germany?
It's a really good quote, because I think it's very true. Because I think in Germany, and I think this is a bit of a European kind of challenge as well, this sort of self-examination and this frustration with some of the things that we see happening on the ground with regulation or with lack of funding. What I will say is, I'm American, I'm based in France, I have done a lot of work in Germany, so I have the opportunity to speak to people all over the world in sort of the venture and technology and startup ecosystem. And when I do speak to, say, Americans, particularly Americans involved in deep tech or industrial technology, so many of the areas that Germany is so strong, about Europe, Munich is the first place that they think about. You know, maybe they realize that the research institutions are strong. They certainly understand the strength of the sort of industrial economy that's been built here over decades and decades and decades. What they do know and what they sort of see is the evidence of companies in Munich, in this ecosystem, the Helsings of the world, the exploration companies of the world, raising capital from great international firms. They see talent leaving Silicon Valley startups and big tech companies to go and join those businesses. And so I think that's one thing, and that's maybe a blind spot that Germans tend to have, is there are some, you know, amazing things happening here. There are those sort of tent pole, you know, benchmark setting role model companies that are being built in the ecosystem that hopefully kind of kick off the flywheel of talent and capital and customers that hopefully lead to the ability to pull public money out of this ecosystem and bring more private capital in, build a, you know, second generation, third generation of entrepreneurs who have actually seen scale. And I think that's really starting to happen. It takes a long time. It takes multiple generations in many cases, but certainly starting to happen. Maybe like one quick thing on the negative side, or the side that we can continue to learn from and continue to grow on. Herbert and I had the chance to be in a conversation the other day with an individual from a company called Hadrian in the US, which is an advanced manufacturing company. He said that when they come over here to Europe, the thing that surprises them most is that founders and that people in the ecosystem are so focused on a lot of these kind of regulatory pieces, things that are maybe outside of their control, whereas what they focus on is sales. And they do that. That's the one thing that they care about. And I think where we often get caught up in Europe and maybe in Germany, you know, as founders, as people building businesses, as we think about it, maybe too sequentially, it's, hey, we'll build the product. And then we'll go and find the customers, and then the investors will come and give us money. And I think the great European companies and certainly the great American companies kind of view all of those things happening in parallel, and they try to solve all of them at once, which takes a lot of ambition, pushes a lot of risk onto the businesses, creates a lot of challenges in terms of coordinating that complexity, but is something that I think the greatest companies, the greatest entrepreneurs tend to solve. And I think a lot of those great entrepreneurs certainly exist here in this ecosystem.
Can I just say one thing on a problem, a real problem, right? That was the initial question. Sales is a real thing. And I mean, to the point of deep tech as well, deep tech is very, very broad. It's, in my opinion, a very empty term. What does it mean? There are, of course, classes of like fusion moonshots or space industry, which is really institutional. There's the ESA, European Space Agency, as client, where you have coordination on a multinational level even. And then there are other deep tech domains like robotics and battery making, advanced manufacturing, and so on, where companies really depend on adoption. Right. So that's, again, nothing to do with politics yet. But if we try to analyze what the problem is of adoption in like of the industry, corporates versus in the US, there's a cultural element or innovation, right? There's also a tax element to it. There's labor law elements to it, which really on a structural level provide friction in our system. But generally, I think it would be really, really, really good if we have a different culture towards innovation coming from here, growth stage companies, and engage with them, like established industry, just engaged with them. There are many incidences that one can like anecdotally talk about where this almost kills company, and there's this not invented here thing. If then a US company comes with something far, like, yeah, if you want to compare, certainly not better, right? It's much easier to engage there for, I don't know, whatever reasons, but that's a big, big, big issue.
But I like the idea, Herbert, that we really must be careful about what we are talking about when we talk about deep tech, because there are so many, it's such a broad concept, and everybody understands something different when talking about it. And I want to continue, or at least think a bit more on this one, Heike, talking about misperceptions and deep tech in this whole debate. What's a common myth about deep tech in Germany that we definitely need to debunk to see clearer?
I think one, obviously, what Herbert just said about like what is actually deep tech, but I think also the other one where we need to be careful is that we don't celebrate ourselves kind of like too much and like, oh, we're already so great in Germany in deep tech and so on. So I would still say, we have smart minds, we have great IP and great patents and all of that, right? But if you look a bit at like, where does Germany really stand right now? The 10 most valuable companies of Germany, SAP is the youngest one, being 52 years old. 10 most valuable companies of the US, all founded afterwards. And that is kind of hardware, software, everything you can think of. By the way, 9 out of 10 VC backed. So there's definitely something like where, like if we were so great on deep tech, why didn't we manage to grow any other like global champion in 50 years? So I think that for me is like kind of like we have the ingredients, but we haven't really been successful on it.
Thomas, one of the recurring concerns, and you already touched on this, and one of the concerns you are expressing again and again is that our current policies are more about adding more silos to the ecosystem than fostering the ecosystems themselves. What do you mean by that? And what's the first step to overcome that?
To be very positive, it would mean that 3 more presidents of Munich universities are like Mr. Hoffman at Technical University. We had an LMU, which is producing Nobel Prize winners, but no scale-ups. We have a University of the Armed Forces, which killed in the moment the whole founder scenery. We have a University for Applied Sciences in Munich, which has the Strasse Center, which is out of sight. So what I see is, if we talk about an ecosystem, we talk about, first of all, about research-based institutions like Stanford or like Georgia Tech or Caltech or whatsoever, or like Oxford and Cambridge. And here we miss the opportunity in Munich completely. Now let's go on. The Charité in Berlin is known for its biotech founders. If you look at the Klinikum Rechts der Isar, the university hospital, nothing happens. It is a closed shop. When we talk about research of industry, we talk about the concentration risk of the Audis and the BMWs in this city. We do not talk about the small and medium-sized enterprises. They are not involved in the ecosystem. Now, I know I'm, in that respect, I'm black and white. But being black and white is better than being gray.
But do we have...
And what we need is university presidents who really accept that founding of spin-offs is a core issue for universities. Number two, we need clinics and hospitals and Martin Rietz, which is a biotech center, which is a sleeping beauty, which are closely connected with Max Planck. I was visiting Martin Rietz several times, and the founders there said the Max Planck professor did not even come over here and visit us yet. So what are we doing? We are celebrating an ecosystem which is actually producing an okay output, but it's placed only number 17 according to the deal.
Deal room.
Data. And we never talk about how it can become in the top 10.
So do we have a leadership and responsibility issue here?
We do, naturally, from the academic side, but also the concentration risk of the automotive industry, which is investing 2/3 of all the research money of industry in automotive in the city. We have to break up those silos and not celebrate how excellent Unternehmertum is. No, we have to ask, why doesn't LMU not have an Unternehmertum? Why is Strasse Center completely neglected? Why does the president of the University of the Armed Forces destroy the founder scene? We have to ask those very blunt questions.
And we will do so. And I wanted to bring in Nicolas Collin here, who wrote an excellent article, by the way, which is on the 1E9 website. You should definitely check it. It's very long. It's very good. And Nicolas presented some of his thoughts yesterday, because he is worrying about the European tech ecosystem. And he starts with a very simple observation saying, okay, Apple alone has a higher market value than the whole European tech ecosystem. So the first step is we have to acknowledge that we are a developing country when it comes to tech. This might be a good starting point. And he says, well, we should also stop trying to copy the instruments from Silicon Valley, because we aren't Silicon Valley. And his idea basically is, okay, let's try to define a strategy which more aligns with our own strength in Germany and Europe. Maybe even being able to turn our weaknesses, like fragmented markets, different languages, regulatory regimes, what have you, and turn these weaknesses into strengths. And Herbert, I wonder, what do you think? How would a specific German or European strategy could look like?
Good question. No, I mean, how we dealt with the situation, and exactly to that point, Europe is fragmented. You have national strategies. So for quantum computing, for instance, that was very helpful. A lot of the innovation in quantum computing in Europe comes from startups. So I think the quantum computing community in Europe really strives on the fragmentation and the spread of funding into research across Europe. In the US, you don't have this so much. So I think that's a great case study. And at some point, yes, you need consolidation, and you need to then concentrate, like have a concerted effort around building champions. So there is a must be a selection at some point in time. But that's a great, you know, industry, new deep tech vertical, so to say, where it actually was to the advantage so far, right? How it continues, we will see. So now we would need to concentrate and really double down as Europe on few ones. And that's maybe difficult if you're not French or Spanish or Italian or German or whatever, right? I think in certain software or fintech domains, fragmentation is a natural barrier of entry, obviously, right? So Revolut, like there are many European companies that are fantastic and big and outcompete their US competitors. That's one thing. But generally, I think we should really grow, and we try as a venture firm, pan-European, and really look for expertise, clusters of expertise, and not just invest in our pond, right, locally, but go there, partner up, build bonds, build relationships, and try to concentrate more on fewer but bigger outcomes, cases, and respect that expertise sometimes does not come from your home, right? But somewhere else it might be better. And even if those people don't speak proper German or German English, but French English or whatever, I think that's really important to respect this and partner up and concentrate efforts on fewer cases.
And Nicola actually had a great metaphor in here. He said, well, why don't we act like Formula One, which is a huge success story, a European success story, and why can't we kind of replicate this story as a metaphor for European tech? Brett, we are living through a fundamental economic transition, obviously, and with the next tech wave, the next wave of tech centering more on physical production rather than purely digital products, and this is why you are saying that production capital will be crucial to drive future innovation. Can you explain this concept a little bit, and what does it imply for us here in Germany?
Yeah, I think it actually kind of builds nicely on what you were talking about with Nicolas's view that in Europe we are a developing sort of ecosystem around this, and that we can't play the same game as the United States. We don't have as much private capital to just plow into, you know, venture capital dollars going into new companies and funding them until infinity. We don't have the same, because of the fragmentation, we don't have the same sort of centralized capital allocation models that the Chinese system has. And so I think that those constraints actually create a really interesting opportunity for us to build new financing firms, new financing institutions for the sort of hard asset super cycle that we are now in. So, I mean, I don't think I need to belabor the point that we have kind of structurally underinvested in critical industrial capacity in the West over the last, you know, several decades across energy, across defense, across transportation. And we're now kind of, you know, reaping the downsides of that. We have to now face the reality that we need to fundamentally rebuild the physical economy, the physical world. And that's going to need to be done with new technologies. The challenge to get to the production capital point is that, first of all, venture capital is not always the perfect tool to finance infrastructure development, physical asset build out, nor can large infrastructure firms or massive pools of credit funds, or even, you know, some public institutions that have lots of cheap capital available, are they willing to come and take that sort of risk on early stage companies? And so what's starting to grow and what's starting to develop is this spectrum of production capitalists, which, kind of to Herbie's deep tech point, is a spectrum. It's not a single monolithic thing, but it is a set of firms that are saying, okay, we want to be both the venture investor in this company and provide the expertise to help them build their first factory and building the capabilities, building the capital structure to be able to do that. Or we see the coming explosion of robotic systems, but we need a better way to finance those so that the customers can more easily adopt those, and providing the debt and providing the resources for those companies to do that. And so what it really is just hopefully an evolution of the way that we finance the innovation economy. And it's an opportunity for Europe because, frankly, there have not been any sort of global franchises built in that middle ground between venture and, you know, infrastructure on the other side. And so it's a big opportunity for us to kind of play a different game, counterposition against these other more developed nations around sort of innovation.
So before I would ask Heike to comment on this one, do you think that this is also in the center of Thomas' point earlier, saying that we have to think about deep tech not only in a way that we are creating new markets, but that we're basically creating new markets and at the same time are transforming legacy industries?
Yeah, absolutely. And that, I mean, that's probably the biggest thing is that the software playbooks of the last 20 years in Silicon Valley have been new market creation, fundamentally new behaviors from consumers or from customers. And now we're entering the world of, yeah, the physical reality, these existing markets, these massive talent pools that Germany has, this massive existing sort of infrastructure that Germany has and that Europe has. And so it's absolutely that. It's a completely different playbook that I think does tie in really well to some of those strengths, but also is hopefully a spark to push those actors to realize that they're actually in a position to play an important role if they can kind of bring that together.
Yeah, actually, a couple of things Brett said like resonated very well with me because I think at the end, scarcity creates creativity, right? And I'd love to give like two examples of what we are doing at Marvel Fusion. At Marvel Fusion, we are the best financed fusion company within the EU with a couple of hundred millions of equity. But compared to the US, like our biggest competitors in the US in the fusion space, they have like 2 billion of capital, right? So that's a different game, right? And what do we do? I know that like I won't have 2 billion in Germany tomorrow, like even though we can all sit here and talk on panels and saying like we need bigger funds and we need a European capital union and so on, maybe eventually all of that will come, but it won't be here tomorrow. So there's two things or two examples I'd like to share. One is we are currently building our technology demonstrator in a public-private partnership with a university in the US. And in that public-private partnership, actually the university is responsible for the majority of the infrastructure, for concrete, land, and so on. Because I can't spend my kind of like very precious equity that I have on that. My competitors in the US that have hundreds of millions or even billions of equity, they spend their equity on concrete. And I don't think that's a smart thing to do as a deep tech company, right? And also not like the best value add for our investors, right? Second example, on power plant development, we partnered up with Siemens Energy very early on because we also say, hey, we are a team of 80 people right now. If I want to develop my power plant technology in-house, I would need to hire hundreds of engineers. So again, Commonwealth Fusion, the biggest fusion company in the US, they have 1,000 employees. So they will do a lot more of these things in-house. But I don't think that the value of a deep tech company or a fusion company is to develop turbines or generators or balance of plant and so on. And we have excellent companies to do that, especially here in Germany. And like the partnership with Siemens Energy is super beneficial for both sides. So I just wanted to share like two examples where I would say like if I had billions on my bank account, maybe I wouldn't have gone down that route. But I think at the end, actually, those two examples show like that actually the result will be better than if we had done it in-house. Not saying that we don't need more money. We still need more money here. But I think like this scarcity does, so it could empower companies to come up with smarter solutions and with better approaches to partnerships than the companies that have billions of dollars by themselves.
As an economist, I love the concept of scarcity, of course. And as an economist, you're always thinking about what kind of a role should the state play in the economy or shouldn't play in the economy. And Thomas, well, in Germany, we have a tendency, or we at least appear to have a nearly religious belief in the state's ability to solve all our problems. And you're saying that our Staatsgläubigkeit is a fundamental obstacle to innovation. And at the same time, we all know that you need the state to play a role in deep tech. And I wonder what your thoughts are on the balance of it. So what do you think? Where do we need the state to step up? And where should it step back or even aside?
Well, you talked about the fragmented European market. Now, if you look really in a vision of the future, you could talk about the triangle of London, Paris, and Eindhoven as the new Palo Alto, for example. Or you could look at the triangle of Munich Technical University, Swiss Technical University in Zurich and Lausanne, and talk about the Alpine ecosystem. That has to be a private-public partnership issue, but it goes in the issue of traffic infrastructure, because Dealroom very nicely explained that it takes just 4 hours from Cambridge to Eindhoven or to Paris. And in the same logic, you have to develop this ecosystem, which is Bavaria and Switzerland. Actually, we can learn a lot about Switzerland. I don't want to be the pessimist. Those are really visions for the future. Secondly, we act as co-alcoholics in terms of when we can get government money. This co-alcoholism is destroying a lot of innovative energy. And the reliance of German business, and I talk now about the new economy, but also about the legacy economy, is relying on the Prussian Beamtentum. I told Mrs. Mazzucato in Vienna 3 years ago, I said, do you know the difference between a civil servant in Great Britain and in the US and a Prussian Beamter in Deutschland? And she didn't know that. So you have to reform the executive organ of the state before you rely on the state.
So, in order not to end our discussion with Prussian public servants, Herbert, I would ask you, as the greatest optimist in the room.
Bavarian servants.
Bavarian servants, yes, of course. I would ask you, as the chief optimist in the room, and as we all know, and Karl Popper stated, optimism is a moral duty. So, please, final shout out, maybe to the 1E9 crowd. What can all of us do to make Germany an innovation powerhouse again?
I think you said it before, you know, you asked the question for leadership and responsibility. Now, I don't think that everybody needs to be a leader in some bigger thing, but that topic of responsibility, because what can everybody do himself, herself, right, to create a local, better ecosystem? You need to contribute, and everybody shouldn't complain about things, but aim for making the cake bigger for everybody, right? And so just recently, I spoke to a young founder, a woman, not from Germany, by the way, and she was speaking about responsible leadership, okay? And she just took responsibility or Verantwortung, same thing, literally. So what is it? Like, how do you respond? Like, what's your answer to a certain set of informations, constraints, a situation, right? So how do you answer? And I think if we always complain, it's not a good answer, right? And that idea of responsibility, and I think lack of responsibility on all levels, leadership levels, but also on the individual level, is really a thing that we should ask ourselves and just question ourselves how we think about responsibility. And it's really in the daily doing, right? And the mindset, how we approach things and how we contribute to something. You know, don't ask for something, but first contribute.
Just do it.
Just do it.
Thank you so much for your optimistic insights, for your honest insights, for your frank insights. And I hope you guys feel fired up. You know what's going to be next. And well, let's go. Thank you.
Thomas, hervorragendes Panel. Ja, hast auch gut gemacht hier, Moderation. Hat gut geklappt.
Ja, das, wenn du das sagst, freut mich das natürlich besonders.
Also, schau mal. Und
du warst ja auch vor Ort an dem Tag.
Das ist korrekt. Ich saß in der ersten Reihe und habe gelauscht und war mir auch eine Freude, nochmal in der Vorbereitung unserer Episode heute zu lauschen, denn da ist eine Menge drin und sehr spannende Leute da auf dem Panel versammelt aus sehr relevanten Perspektiven. Und ich habe gleich mal so eine Perzeptionsfrage an dich, denn auch wir wollen ja den Optimismus schüren, auch mit diesem Podcast, und wir brauchen ihn auch, damit wir mehr Startup, mehr Innovation generieren. Was hat für dich so im Nachklapp überwogen auf dem Panel? War es das, naja, eigentlich ist es viel, viel schlimmer und wir müssen mal endlich wieder anfangen, den Finger tief in die Wunde zu legen, oder dann doch, Potenzial ist doch alles vorhanden. Jetzt müssen wir mal einfach mit vollem Optimismus und Tatkraft an die entscheidenden Stellschrauben gehen.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst, Thorsten, weil ich habe mir vorhin auch nochmal überlegt, was waren eigentlich so meine 5 Learnings aus diesem Panel jetzt in der Rückschau auch nochmal, wenn man es in Ruhe hören kann. Und interessanterweise, das erste Learning, das ich für mich mitgenommen hatte, war, dass es doch eigentlich wirklich gut ist, mal eine ehrliche Bestandsaufnahme an den Anfang zu setzen. Jetzt wissen wir beide, und das hast du in dem Einspieler ja auch schon richtig gesagt, es gibt ja keinen Mangel an Bestandsaufnahmen, im Gegenteil. Also wir werden jeden Tag mit einer neuen Studie beglückt und in seltensten Fällen sind die Befunde vollkommen anders. Was ich aber schon wichtig finde, ist, dass man sehr ehrlich auf die Welt drauf guckt. Das war im Übrigen ja auch die Idee des Festivals und auch des Mottos in diesem Jahr, das Growing Up hieß. Und der Wolfgang Kerler, der das Motto mitentwickelt hat, hatte die Idee zu sagen, okay, wir müssen unter mehreren Gesichtspunkten eigentlich jetzt mal anfangen, erwachsen zu werden. Also das heißt, uns die Welt auch nicht nur schön zu reden, sondern sehr klar und realistisch zu sehen, wo stehen wir eigentlich, und daraus dann aber auch eine Verantwortung abzuleiten. Das heißt dann also aus der Analyse irgendwann dann auch was zu machen. Also wer tut was? Wer nimmt Verantwortung? Wer geht in die Verantwortung? Das heißt vor allen Dingen auch raus aus dieser Welt, wir kündigen an, wir haben immer Pläne, aber wo sehe ich dann die Umsetzung? Und wenn man sich die weltpolitische Lage anguckt, hat dieses Motto erwachsen werden natürlich jetzt auch nochmal einen ganz neuen Spin. Auch als Europa müssen wir nochmal in einer anderen Form erwachsen werden. Also ich sag mal so, dass eine realistische Bestandsaufnahme, von dem ich viel gehört habe in dem Panel, ist, glaube ich, eine sehr gute Ausgangslage, um daraus aber auch abzuleiten, was ist jetzt der Weg, den wir gehen können, insbesondere ohne auch andere Ökosysteme nachahmen oder kopieren zu wollen, wie in den USA, was vielleicht für uns gar nicht passt. Insofern ist meine Wahrnehmung da sehr positiv, weil diese kritischen Stimmen eigentlich dem Grundoptimismus, den wir beide haben und den dieser Podcast ja auch hat, aber den auch alle Panelisten ja haben. Es sind ja keine Pessimisten, die da saßen. Sind für mich also kein Widerspruch.
Thema, nicht immer von anderen kopieren, weil du es gerade angesprochen hast. Ich erinnere mich auf dem Panel Herberts Reaktion auf die Frage nach diesem europäischen Weg. Und er war für einen Moment wirklich verlegen um eine Antwort. Ich komme zurück auf die Episode auch mit Andreas Schmidt, der das ja nochmal ganz stark herausgearbeitet hat, dass wir ja einfach unseren eigenen Weg finden müssen, wie wir mit dem starken Mittelstand, mit den starken großen Unternehmen, der industriellen DNA, die wir haben, der Forschungsstärke, wie wir einfach einen europäischen Weg des Innovierens finden müssen, statt immer wieder drauf zu schauen und dann voller Ehrfurcht zu erstarren, wie das denn die USA machen oder die China, die jeweils ihre Wege bestreiten, das offensichtlich sehr erfolgreich. Es ist nur interessant, dass wir auch das ja wiederkehrend eigentlich sehr oft hören als Statements. Wir brauchen irgendwie unseren eigenen Weg, denn wir haben andere Voraussetzungen, andere Kontextfaktoren. Aber so irgendwie fällt uns dann auch nicht ein, wie genau, weil wir das ja dann doch meistens schon wieder dann versuchen zu kopieren, gerade wie es die Amerikaner machen in vielerlei Hinsicht.
Ja, ich sag mal so, das Interessante ist, Thorsten, dieser Frage und auch der Antwort von Herbert ist eine längere Diskussion auch in den Tagen davor schon vorweggegangen. Und zwar haben wir also in verschiedenen anderen Konstellationen diese Frage diskutiert, und ein sehr interessanter Impuls kam aus Frankreich von einem Kollegen, Nicolas Collin, der also da nochmal drauf aufmerksam gemacht hat, zu sagen, dieses Modell funktioniert deswegen, oder die Kopie des amerikanischen Modells funktioniert für uns deswegen nicht, weil die Amerikaner im Gegensatz zu uns eben schon wissen, wie das Playbook für sie, also für ihr Ökosystem gut aussieht. Die haben diese absoluten Erfolgsgeschichten und können aus den Erfolgsgeschichten rückwärts, also wie so eine Art Reverse Engineering, im Grunde gucken, okay, was ist denn jetzt der Weg, den man eigentlich gehen muss? Bei uns sind aber noch gar nicht so viele durch die Ziellinie gelaufen. Das heißt, wir wissen überhaupt gar nicht, ob dieser Weg bei uns auch dazu führt, dass wir die großen Gewinner produzieren. Das gehört immer noch zu diesem Teil Bestandsaufnahme, fand das aber einen sehr guten Gedanken. Und interessanterweise, auch das ist eines meiner 5 Learnings, in dem Fall ist es mein Learning Nummer 4 gewesen, einen europäischen Weg finden, aber das tatsächlich jetzt mal konkreter sich zu überlegen, was bedeutet das. Und für mich wären das im Grunde 3 Dinge. Das eine heißt, zu akzeptieren, dass diese Fragmentierung, die wir haben, die ja sozusagen negativ konnotiert ist, weil man sagt, fragmentierte Märkte sind schwierig, es gibt Barrieren, Handelsbarrieren und so weiter, Finanzierungshürden. Gleichzeitig kann eine Fragmentierung aber auch eine Chance sein. Herbert hatte da ja auch Beispiele dazu genannt. Und daraus leiten sich dann ja im Grunde die Überlegungen ab, erstens, wie pflegen wir das und wie stellen wir aber auch eine virtuelle Vernetzung trotz dieser Fragmentierung klar? Thomas Sattelberger, finde ich, hat das nochmal sehr gut beschrieben anhand dieser Achsen oder Dreiecke, auch um Regionen zu verbinden. Also warum könnte man nicht so eine alpine Region, München, Zürich, Lausanne verbinden, um so einem virtuellen Cluster auch zu arbeiten? Um dann aber auch, und das hatte Herbert, finde ich, sehr gut beschrieben, dann auch den Zeitpunkt zu finden, wo du konsolidieren musst, um dann auch wirklich wieder zu der relevanten Größe zu kommen und auch den europäischen Markt in seiner Größe auch für dich als Kunde zu nutzen. Das ist für mich so ein Aspekt. Der zweite Aspekt, den Brett angesprochen hatte, diese Idee des Production Capitals oder des Production Capitalists ist eigentlich hochinteressant, weil er sagt, wir gehen jetzt raus aus dieser Welt, wo es vor allen Dingen um Software-Geschäftsmodelle ging. Wir kommen jetzt in die Transformation der Welt, die sich in Hardware stattfindet und in der Industrie. Und wir bauen neue infrastrukturartige Dinge nochmal neu auf. Und er sagt, wo sind denn eigentlich die Investoren, die in dieser Mittelwelt zwischen Venture Capital und Infrastruktur Finanzierung, wo du hohe Fremdkapitalanteile auch hast, wo sind denn eigentlich die Investoren, die beides beherrschen und mit dir auf der Reise ein Unternehmen aufbauen können, indem es sozusagen am Anfang vielleicht stärker wagniskapitallastig ist und über Zeit aber auch diese Fremdkapitalanteile dazukommen. Also auch das Management dieses Capital Stacks, das ist eine Kompetenz, wo er sagt, die ist noch nicht von anderen, auch von den amerikanischen etablierten Playern besetzt. Könnte also auch eine Rolle für europäische Investoren sein, sich durch eine Neuausrichtung in diesem, er hat das Middle Ground genannt, zwischen VC und Infrastrukturinvestments, nochmal neu aufzustellen. Also diese im Grunde auch gemischte Finanzierungsarten. Finde ich einen sehr klugen Gedanken und der würde sehr gut auch zu unserer Industriestruktur, unserer Stärke auch, dass man sagt, wie funktioniert Mittelstandsfinanzierung? Das sind ja Dinge, die wir historisch in Deutschland eigentlich sehr, sehr gut kennen, wo wir auch eine Bankenlandschaft dafür haben. Also das ist, glaube ich, ein zweiter Aspekt, über den wir wirklich nachdenken sollten. Ein dritter Punkt, und den hatte Heike angesprochen, mit dem Stichwort Knappheit erzwingt Kreativität. Jetzt ist uns allen, glaube ich, klar, dass wir das Wagniskapitalspiel in der schieren Menge wahrscheinlich gegen die USA kaum gewinnen können. Die Frage ist also, wie machst du aus weniger Kapital das Gleiche oder mehr? Und das hat mich sehr, und sie hat ja ein paar Beispiele dafür auch genannt, und das hat mich sehr an eine Diskussion erinnert, die ich kürzlich erst geführt hatte mit Alexander Glätzle, dem Gründer und CEO von Planck, die also Quantencomputer bauen. Er sagt, wir werden das Rennen auf der Kapitalseite nicht gewinnen können. Was wir aber sehen, ist, dass wir auch im Verhältnis zu unseren Mitarbeitern mit Konkurrenten sehr viel weniger Kapital brauchten, um auf die gleiche Performance von unseren Systemen zu kommen. Also ich sag mal Euro per Qubit, wenn du so willst, als Metrik. Und er sagt dann, das ist eben auch ein technologisches Alleinstellungsmerkmal, was wir haben, auf dem wir aufbauen können. Also ich sag mal, das wären jetzt für mich so drei Elemente, also diese Fragmentierung nutzen und dann im richtigen Moment überwinden, Production Capital und diese Frage, wie gehst du smart mit dieser erzwungenen Knappheit um und verwandelst die in Wettbewerbsvorteil. Das wären für mich so drei Beispiele, wie man es vielleicht versuchen könnte im Sinne eines europäischen Wegs.
Und dazu fällt mir noch ein, dass ich vor einigen Jahren bei einer, nennen wir es Delegationsreise, bei einem Workshop in Tel Aviv war. Und da haben wir diskutiert, dass wir in Deutschland einfach nicht die Menschen haben und nicht genügend, die sich auf den Weg machen, ein Unternehmen zu gründen und einfach die Kultur, ein Startup aufzubauen, in Israel eine ganz andere ist, das viel öfter, viel schneller, viel tiefer auch in der Bevölkerung verankert ist, das immer wieder zu tun. Und umgekehrt haben die israelischen Kollegen gesagt, naja, weißt du, worum wir euch beneiden? Um all die Menschen in den großen Unternehmen, die wissen, wie man global skaliert. Diese Expertise hätten wir unfassbar gerne auch im eigenen Land. Und das ist so etwas, was die Punkte, die du gerade nennst, ist ja total spannend, weil wir eigentlich in all den Panels, in den Gesprächen, in der Art und Weise, wie wir auch Instrumente aufbauen, ob es Venture Capital ist, ob es Acceleratoren sind, etc. pp., nie aus der Wertschätzung für unsere eigene Stärke und Innovationshistorie kommen, sondern ja eigentlich immer als These haben, in der modernen Welt kann es nur den amerikanischen Weg geben, um erfolgreich zu innovieren. Und so wirklich mal langfristig an einen anderen Weg festzuhalten und versuchen, dadurch Innovationsstärke zu verfestigen, aufzubauen, hat natürlich das Risiko, dass du nicht so von heute auf morgen dadurch gute Beispiele produzierst und dann wieder die Frage aufwirfst, naja, aber das ist halt die Welt von gestern. Von daher ein ganz schmaler Grat, da sich in ein anderes System zu begeben und das zu verfolgen.
Das resoniert jetzt gerade auch deswegen nochmal, oder aus zwei Gründen auch nochmal, oder bringt mich nochmal auf zwei Gedanken. Das eine ist auch umgekehrt, ne, wenn wir auch neidisch und auch vollkommen zu Recht natürlich auf das israelische Ökosystem gucken, die aber natürlich auch eine ganz große Besonderheit haben, oder vielleicht zwei. Also die eine natürlich diese starke Verbundenheit mit dem Militär und was da auch auf der technologischen Seite schon passiert. Auf der anderen Seite aber, dass israelische Startups sich natürlich ab Tag 1 sofort auf den amerikanischen Markt produzieren, weil ihnen vollkommen klar ist, der Heimatmarkt ist ja gar nicht da. Oder der ist viel zu klein. Also das hat eine sehr positive Seite, weil sie damit auf einen der größten Märkte natürlich schon mal gucken und dort im Regelfall dann auch ihre Exits machen. Das ist aber natürlich andererseits auch die Kehrseite, weil viele dieser Unternehmen natürlich gegründet werden, um am Ende in die USA verkauft zu werden. Und da sozusagen versuchen wir ja gerade auch ein bisschen immer zu überlegen, wie schaffen wir es denn dann auch, den Unternehmen, die hier entstehen, hier eine Bühne zu bauen, dass sie hier auch wachsen können und hier bleiben können. Das heißt nicht, dass sie nicht auch woanders hin verkaufen, aber dass sie auch mit ihrem Headquarter, ihrer Forschung, mit allem Möglichen vielleicht auch Lust haben, bei uns im Land zu bleiben. Das ging mir gerade nochmal durch den Kopf. Und an einer anderen Stelle trifft das, was du sagtest, auch nochmal zu. Und das haben wir auch auf dem Panel diskutiert. Thomas Sattelberger sagte an einer Stelle, wir müssen aufpassen mit dem Beamtentum. Und das hat er ja nicht gesagt, um Beamte per se schlecht zu machen, sondern es ging um die Frage, wie viel Agilität kannst du von staatlichen Agenturen zum Beispiel auch erwarten? Also er hat das ja in einem Zwiegespräch offensichtlich auch mit Mazzucato diskutiert, die ja sagt, hey, wir brauchen mehr Agencies, die dann bestimmte Dinge machen für den Staat, super agil. Und an den Stellen, wo der private Investor vielleicht noch nicht eingreifen kann, kann aber der Staat schon mal auch als Innovationstreiber auftreten. Aber man muss immer dran denken, in den USA ist eben ein Civil Servant etwas anderes als bei uns ein Beamter. Also rein von der Struktur, das ist gar nicht wertend. Und deswegen ist dieser Vergleich so schwer zu ziehen und zu sagen, hey, wir kopieren dieses Modell. Und das klappt bei uns bestimmt auch. Und wenn du dich erinnerst, hat Christoph Schmidt genau auf diesen Punkt auch nochmal hingewiesen, sagen, Vorsicht, für jedes Land gibt es eigentlich eben auch schon eine bestehende Kultur und Struktur, in die diese Dinge dann reinpassen müssen. Oder du musst eben eigene Instrumente finden. Unbenommen, Thomas Sattelberger hat natürlich auch recht, du musst natürlich auch den Staat in seiner Funktionsfähigkeit auch nochmal ganz anders angucken und auch reformieren. Du hast vorher, glaube ich, auch Strukturreformen mal als Stichwort genannt, wenn du von ihm erwartest, dass er zunehmend noch größere, noch mehr und noch intensiver Probleme löst. Ja? Das muss also an den Anfang der Frage. Passt, finde ich, auch sehr, sehr gut zu dieser Diskussion.
Ja, das ist vollkommen richtig. Und vielleicht, nur weil es, glaube ich, gar nicht definiert worden ist, aber und vielleicht nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was ist ja eigentlich der Unterschied zwischen dem deutschen preußischen Beamten und dem Civil Servant im angelsächsischen System? Also wirklich dieser Diener des Staates und nicht nur ein Angestellter, sondern absolut zur Treue verpflichtet, auf Lebenszeit, auch kein Streikrecht, also wirklich eine ganz andere Verankerung im System. Die Frage, die sich mir dann wieder stellt, ist dann auch wieder zurück zu dem, was ich am Anfang auch als Zahlen mal mit reingebracht habe. Wie können wir denn die Art und Weise, wie wir Staat hier verstehen, wieder so effektiv ins Spiel bringen, dass wir im Innovationsökosystem die Dinge unterstützen, die das Startup auch braucht, um wahrscheinlich viel weniger auf der Kapitalseite, das sagt ja auch der deutsche Startup-Moniteur, sondern tatsächlich einfach der Befreier von Hürden zu sein, der die richtigen Anreize setzt und das richtige Ökosystem aufbaut, in dem Innovation dann auch geschehen kann. Und ich glaube, da müssen wir halt justieren. Das ist keine Stärke von uns, wo wir einfach Innovation anders denken müssen, sondern ich glaube, da müssen wir einfach die Art und Weise ändern, wie wir auch den Staat in Stellung bringen und seine Stärken nutzen.
Ja, und was wir von ihm erwarten, das wäre jetzt tatsächlich, jetzt hast du meine Liste dann bald durch, wäre dann Nummer 3 auf meiner Liste der Learnings, die ich mir nochmal aufgeschrieben hatte. Herbert hatte nicht zu Unrecht und vielleicht etwas zugespitzt am Anfang gesagt, Leute, wir sollten aufhören, nach dem Staat zu rufen. Jetzt war uns allen ja auch klar, und er hat das ja auch nochmal klargestellt, dass das nicht heißt, der Staat hat gar keine Rolle, aber wir müssen zusehen, in welcher Rolle wir ihn mehr brauchen als in anderen. Und das ist, glaube ich, genau das Stichwort zu sagen, wie sehen Anreize erstens aus, um mehr privates Engagement in der Wirtschaft eben zu fördern, ein bisschen eben auch in die Startup-Szene hier herein, also mehr privates Kapital zu mobilisieren, das muss einfach das Ziel sein. Im Moment ist der Staat immer noch ein sehr, sehr, sehr großer Investor, auch in Venture Capital Fonds in Europa. Das war politisch natürlich gewollt, um diese Szene groß zu machen. Ich halte das auch für richtig. Nur du musst irgendwann den Absprung auch wieder schaffen und sagen, naja, eigentlich sollte das natürlich ein privat sich tragendes auch Finanzmodell oder Anlagemodell sein oder eine Anlageklasse sein. Also darauf müssen wir, glaube ich, nochmal kommen. Und in der Diskussion als es auch um ITER zum Beispiel ging oder auch an der Stelle, wie funktioniert eigentlich unsere Forschungsförderung? Thomas Sattelberger hat sehr zugespitzt vom Co-Alkoholismus an der Stelle gesprochen. Also sozusagen der Staat finanziert Forschungseinrichtungen, die sind von diesem staatlichen Geld abhängig. Je größer diese staatlichen Forschungseinrichtungen werden, desto wichtiger sind die aber wiederum natürlich für die Beamten, die sie betreuen und das Geld dafür ausgeben. Das meint er, glaube ich, mit Co-Alkoholismus. Und dazu sagen, macht es das nicht an manchen Stellen auch sehr langsam und sehr anfällig, dafür in vermeintlich staatlich gewollte Dinge dann zu allokieren, die aber im privaten Märkten sich dann gar nicht so durchsetzen können. Also das gesunde Mittelmaß hier zu finden, Dinge anzustoßen, sich schnell genug aber auch wieder zurückzuziehen, wenn der Staat also eigentlich nicht mehr bei der Skalierung helfen kann. Und umgekehrt werden wir immer wieder Einzelbeispiele finden, wo er sagt, man kann mit einem sehr gezielten Engagement eben doch einer ganzen Szene zum Durchbruch verhelfen. Also ich könnte mir zum Beispiel gerade, wenn man jetzt über Fusionsenergie spricht, natürlich eine gewisse Rolle auch für den Staat, vielleicht auch als Käufer eines ersten beispielhaften Kraftwerks vorstellen, was einen ganzen Markt mit erschließen kann, was jetzt die klassische, also was eher ein industriepolitischer Ansatz tatsächlich ist. Aber dafür für alle diese Fälle erstens eigene Abwägungen nochmal zu treffen, aber auch, dass wenn wir staatliches Geld einsetzen, auch wirklich sehr skrupulös wirklich nochmal fragen, kriegen wir denn für den Euro, den wir da reinwerfen, auch wirklich das raus, was wir rauskriegen können? Und wenn wir ganz ehrlich sind, Thorsten, und ich glaube, wir kennen alle die Beispiele, auch Programme, die einmal in der Welt sind, sie werden eigentlich nicht mehr hart hinterfragt. Und das müssten wir aber eigentlich. Und das sind wir auch am Ende natürlich uns selber, jedem Steuerzahler gegenüber schuldig. Wir wollen das Beste aus dem einzelnen Euro machen. Und deswegen müssen wir ehrlich gesagt noch viel härter auch die Impacts der staatlichen Förderprogramme uns angucken.
Ohne Frage. Du hattest 5 Punkte. Waren das schon alle?
3 hatte ich, glaube ich, schon. Also die 2, die auf jeden Fall mir noch auffallen würden, ist natürlich diese ganze Schnittstelle zwischen der Wissenschaft, der Industrie und der Gründerszene, gerade im Deep Tech-Bereich, dass wir da nicht gut genug sind. Dein Zitat ganz zu Beginn des Podcasts hat das nochmal verdeutlicht. Wir hören das anekdotisch im Grunde permanent und wir haben umgekehrt jetzt auf dem Panel ja auch gerade nochmal gehört, wie wichtig Partnerschaften sind. Heike hat das mal für ihren Bereich jetzt in der Fusionsenergie auch nochmal beschrieben, zu sagen, ich brauche einen industriellen Partner, der mir hilft, ein Kraftwerk zu bauen. Ich mache vielleicht ein Kernelement dieser neuen Technologie, aber ich muss nicht die Turbine dafür bauen. Ehrlicherweise sind wir da, glaube ich, wirklich nicht gut genug und das hat 2 Implikationen. Das eine ist, wir haben Probleme auf der Finanzierungsseite und wenn diese Schnittstelle insbesondere zur Industrie und zu den KMU auch stärker wäre, könnten wir auf der Finanzierungsseite sehr viel mehr machen. Herbert hatte aber auch richtigerweise das ganze Thema Adaption angesprochen. Also am Ende brauchst du für alle Technologien, sei es in der Materialwissenschaft, die du dir ausdenkst, sei es auch bei den IT-lastigen Dingen, Robotik, was auch immer, du brauchst Kunden. Du brauchst Kunden, die das am Ende auch kaufen, die das für ihre Transformation nutzen wollen. Und auch da wissen wir einfach, dass doch viele Unternehmen hierzulande noch sehr zurückhaltend sind, dafür auch Innovationen von anderen Unternehmen, von Startups dann tatsächlich einzukaufen oder als Partner eben auch gemeinsam vielleicht sich eine neue Wertschöpfungskette dann nach vorne hin zu erschließen. Also das war noch ein Aspekt, der mir wichtig scheint. Das ist es ist ein Evergreen, aber auch die richtigen Dinge kann man durchaus ja öfter nochmal wiederholen. Also ich glaube, da müsste man besser werden. Gefällt mir übrigens auch deswegen gut, weil an der Stelle muss man nicht nach dem Staat rufen. Diese Schnittstellen kann die Wirtschaft, kann die Industrie untereinander vollkommen alleine angehen und verbessern, brauche ich nicht nach dem Staat zu rufen.
Vielleicht zu dem Punkt auch, und das ist, wenn immer der Punkt Kultur aufkommt, wird es für mich so ein bisschen abstrakt. Ja, man kann einer Gesellschaft natürlich vorwerfen, kulturell nicht ausreichend innovativ zu sein und Risiko einzugehen, aber das lässt sich ja immer dann an ganz konkreten Dingen ausmachen. Die hast du ja gerade benannt und die haben auch diese Daten aus dem Deutschen Startup Monitor benannt, denn ist ja ganz korrekt und in manchen Feldern braucht es ja tatsächlich auch vielleicht den Staat als Kunden, ja. Aber in vielen Feldern eben das Unternehmen und das ist eine Führungsherausforderung von den Menschen, die in den etablierten Unternehmen sitzen oder dann auch in der ein oder anderen Position im Staatswesen, die einfach diese Rolle übernehmen könnten, mehr Innovation zu unterstützen. Und zwar ganz konkret, indem man Risiko geht, indem man Geld zur Verfügung stellt, indem man seine Mitarbeiter zu aufruft und befähigt und incentiviert, motiviert, das auch zu tun. Und das ist auch etwas, was auch ein Punkt war, den das Panel benannt hat, dass wir diese Köpfe brauchen, die es auch vorleben.
Also das ist, glaube ich, genau auch die Brücke zu deiner Einstiegsfrage. Also sind wir jetzt schon an dem Punkt Optimismus angelangt oder wo sind wir jetzt eigentlich ganz genau? Und ich würde sagen, naja, man steht immer irgendwo in der Mitte, oder? Es gibt eine Vergangenheit und es gibt eine Zukunft. Und wir können heute aber überlegen, wie es morgen besser aussieht. So habe ich auch, und das wäre mein 5. Punkt tatsächlich gewesen, Herberts Appell und Plädoyer, sich in all diesen Fragen, und du hast das gerade auch schon mit Leadership auch angerissen, zu sagen, frag dich, was deine Verantwortung für das Ökosystem ist. Was ist der Beitrag, den du leisten kannst, damit der Kuchen insgesamt für alle größer wird, weil alle davon was haben. Es muss aber jeder im Zweifel da was reinwerfen. Auch nicht nur mit Analyse, nur mit Frage und Verzweiflung, sondern eben mit viel Mut, mit Dingen auch auszuprobieren. Das Ökosysteme leben ja insbesondere auch davon, dass eben Geld nicht die einzige Währung ist, in der Transaktionen bewertet werden, sondern Ökosysteme, jeder von uns lebt ja auch als Teil dieses Ökosystems ein Stück weit dort auch mit, sich unter die Arme zu greifen in verschiedenerlei Hinsicht, wo man Kontakte macht, wo man Dinge gemeinsam mal versucht zu bewerten, weil man genau weiß, dass sie sich einerseits für einen selber im positiven Sinne natürlich wieder günstig auswirken, aber weil insgesamt erst durch diese Vernetzung, durch diese Symbiose, ich meine, dieser Begriff Ökosystem suggeriert ja, ne, man lebt zusammen dadurch besser, dass einzelne Elemente gezielter zusammenarbeiten und jeder einzelne dadurch auch nochmal gehebelt wird. Also sich deswegen im eigenen Interesse auch wirklich die Frage zu stellen, wie kann ich dem Ökosystem auf die Beine helfen? Und es hat was mit Tun zu tun, mit Verantwortung übernehmen und ich glaube auch schon mit dieser Monitoring-Frage und auch mit dem Motto des Festivals, also dieses ehrliche Bestandsaufnahmen zu machen und Dinge auch bleiben zu lassen, von denen wir festgestellt haben, sie funktionieren nicht. Und das müssen wir uns, glaube ich, auch angewöhnen, dass man das ohne Gesichtsverlust tun kann. Weil wir häufig natürlich Dinge auch nicht so gerne kritisieren, weil man sagt, Mensch, jemand hat sich wahnsinnig reingehängt mit viel Zeit, Energie, Geld und so weiter. Wir sehen endlich mal Aktivität im Ökosystem. Dann willst du den Leuten nicht sofort vor Schienbein treten und sagen, ja gut, aber mit der Kohle hätte der ja deutlich mehr machen können. Aber so ein Stück weit eine etwas härtere Kultur im Sinne von, wir müssen uns hinterfragen und sehr ehrlich benennen, was nicht funktioniert. Das würde uns da, glaube ich, im Sinne der Verantwortung schon ganz gut tun.
Ich finde das den Abschlussgedanken, den du da gerade geprägt hast, nämlich, dass jeder Einzelne von uns doch aufgerufen ist, Verantwortung zu übernehmen, damit mehr Innovationen stattfinden. Denn wir sollten nicht darauf warten, dass irgendwer hier diese Kultur ändert oder dass wieder irgendwer uns noch bessere Rahmenbedingungen setzt, damit wir dann endlich Mut haben können, innovativ werden und die Deep Tech Innovation der Zukunft bauen, sondern es ist tatsächlich nach Hören dieses Podcasts, nach dieser Episode, kannst du, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer, eigentlich dir gleich die Frage stellen, wie du Mut zeigst und genau diesen Weg mitgehst, weil so werden wir es dann ja tatsächlich nur schaffen, in der Praxis von den Panels, den Analysen und aus den Reports mit all den Bestandsaufnahmen dann auch eine konkrete Änderung herbeizuführen.
So, und damit genau auch wir uns das jetzt fragen können, Thorsten, was wir ab jetzt auch noch weiteres tun können und wie, würde ich sagen, wir beenden diese Folge. Es hat mir viel Freude gemacht, mit dir das nochmal nachzuhören und nachzudiskutieren. Ich hoffe, viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt nochmal Lust auch an dem Thema entdeckt, haben vielleicht nochmal eine etwas andere Sicht auf die Dinge, ein bisschen strukturiert, vielleicht entlang der super Panel-Beiträge auch und haben Lust zu überlegen, was können wir tun. Ich würde sagen, let's go.
Ebenso. Bis dann.
Das war Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus von 1E9. Wenn's euch gefallen hat, bewerten, kommentieren, teilen und weiterempfehlen. Und wenn ihr euch für Zukunftstechnologien und Innovationen interessiert, schaut vorbei auf www.1e9.community. Bis zum nächsten Mal.